Hallo und herzlich willkommen zur 12. Episode von Was helfen könnte. Ich bin Hanna Rosenblatt und in dieser Episode sprechen wir mit unserer Gästin Theresa über sogenannte Grounding-Techniken. Unter dis-sos.com zur Selbsthilfe bei Traumafolgestörungen, wo ich deinen Artikel zu Orientierung und Grounding für die Traumatherapie gefunden habe. Darüber wollen wir heute reden, aber bevor wir inhaltlich auf die einzelnen Techniken eingehen, kannst du uns vielleicht ein bisschen was dazu sagen, wozu diese Techniken gut sind, also was genau sie machen?
Also es ist so, wenn wir getriggert sind oder emotional oder mit unserem Körper erleben, in so einer Traumaschleife feststecken, dann kommen wir da nicht raus. Es sei denn, wir finden einen Weg zurück ins Hier und Heute und in das, was der Körper hier und jetzt erlebt. Und bei Grounding-Übungen geht es dann immer darum, uns eine Möglichkeit zu geben, uns neu zu orientieren. Und dadurch zu bemerken, dass wir eigentlich ja gerade in Sicherheit sind.
Was ja hoffentlich immer so der Zustand ist dann in der Situation, ne? Also, dass das auch stimmt.
Ja, deswegen ist es wichtig, vorher auf Sicherheit geachtet zu haben. Also, nur wenn wir uns sicher fühlen, dann können wir uns auch wieder beruhigen. Geerdet zu sein bedeutet also, ganz in der Gegenwart zu sein, uns unserer selbst bewusst zu sein und dann auch unserer Umgebung bewusst zu sein. Deswegen teile ich Grounding-Übungen für mich immer in so drei große Felder ein. Die Orientierung in der Zeit, Orientierung im Raum und Orientierung im Körper.
Das klingt nach was, wo man sich jetzt am besten Zettel und Stift holt, um folgen zu können, nicht wahr?
Also insgesamt ist es, glaube ich, gut, wenn man sich selbst mal eine Liste gemacht hat dazu. Weil wenn man gerade in so einer Situation drinsteckt, wo man es braucht, dann erinnert man sich da meistens gar nicht mehr richtig dran. Deswegen ist es ganz gut, sich einfach so diese drei Kategorien vorzustellen, also Zeit und Raum und Körper, und sich dann dazu jeweils Übungen aufzuschreiben, die man vielleicht probieren möchte. Und das ist immer so ein bisschen rumprobieren. Also es klappt nicht immer alles gleich in jeder Situation. Deswegen guckt man dann einfach und behält es, was ganz gut funktioniert hat. Und was weniger gut funktioniert, lässt man dann einfach.
Ich glaube, es ist auch irgendwie sinnvoll, so ein bisschen zu wissen, wann es worum geht, oder? Also ich merke das manchmal, manche Sachen gehen voll gut über den Körper zu regeln. Also vor allen Dingen dann, wenn ich so Körperflashbacks habe, dann funktioniert das irgendwie total gut, solche Sachen zu machen. Aber wenn ich jetzt einfach nur so das Gefühl habe, hier ist irgendwie alles fremd, das kommt mir alles irgendwie so vor, als hätte ich das noch nie gesehen, mich dann irgendwie über das, was ich mit den Dingen, die in dem Raum sind, verbunden habe.
Ja, man verliert ja so ein bisschen das Gefühl und die Verbindung zur Realität und dem, was gerade ist. Und das passiert auf verschiedenen Ebenen. Und das macht natürlich besonders viel Sinn, dass man dann auf der Ebene versucht, Grounding zu kriegen, wo es einem gerade fehlt. Also wenn man merkt, ich weiß gerade gar nicht, wo ich bin oder es verschwimmt gerade alles vor meinen Augen, dann guckt man mehr nach dem Raum. Und wenn man sich plötzlich ganz jung fühlt, dann würde man zum Beispiel mehr nach der Zeit gucken.
Dann lass uns doch anfangen mit Übungen zur Orientierung in der Zeit.
Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man sich gut in der Zeit orientieren kann. Und so im Hinterkopf muss man immer behalten, okay, was sind die Sachen, die mir helfen, mich daran zu erinnern, dass ich jetzt erwachsen bin? und dass Traumazeit irgendwo ganz weit weg ist. Und da gibt's Fragen, wo man sich zum Leben oder zu dem, was jetzt gerade draußen ist, sich einfach Sachen überlegen kann. Zum Beispiel, dass man sich dann immer fragt, wer ist denn gerade Bundeskanzler, Bundeskanzlerin? Was habe ich heute gemacht? Was habe ich heute gegessen? Wo bin ich hier eigentlich gerade zeitlich gesehen am Tag? Oder auch viel, viel größer so Sachen, okay, wie alt bin ich und was habe ich denn zu meiner letzten Geburtstagsfeier gemacht? Weil einem das besonders gut ins Gedächtnis ruft, ach Gott, ich bin ja schon 32, ich erinnere mich, das habe ich gefeiert. Man kann auch sagen, okay, in welchen Jobs habe ich schon alles gearbeitet und das dann einzeln so durchgehen. Und dabei wird einem auch viel mehr bewusst, oh je, ich bin ja schon eine ganze Weile erwachsen. Genauso mit Wohnungen vielleicht, wo man schon gewohnt hat, dass man so die verschiedenen Orte durchgeht und feststellt, oh, von zu Hause und das alles, da ist schon ganz schön viel Zeit vergangen.
Ich frage mich gerade bei diesen Dingen, wenn man sich die fragt, ist das, also wenn ich mir die Fragen beantworte, dann sind das irgendwie Dinge, mit denen Kinder ins bei uns irgendwie gar nichts anfangen können. Also es ist, würde auf mich dann so wirken, als wenn die Frage mich so vorzieht. Also, weißt du, ich meine? Also das ist so irgendwie, ich bin diejenige, die die Frage beantworten kann und ein KinderInnen kann es nicht.
Mhm.
Ich weiß nur gerade nicht, ob ich dann in der Zeit orientiert wäre. Also ich habe mich das noch nie gefragt. Ich nehme das einfach mal mit. Aber ist eigentlich interessant, dass dieses Wissen zu haben schon so ein Marker ist für Erwachsensein. Also oft fühlt man sich ja auch als erwachsene Person gar nicht mal so erwachsen.
Naja, zumindest ist es ein Marker, dass Zeit vergangen ist und dass man alt ist inzwischen und nicht mehr so jung. Aber das mit dem Erwachsensein weiß ich auch nicht. Ich schaue gerne nach Lohnsteuerkarten und nach Steuererklärungen und solchen Sachen, weil das für mich solche Marker sind. Oh Gott, wirklich erwachsen.
Ja, das kann ich verstehen. Es geht auch um Verantwortung dabei, ne? Sich daran zu erinnern, dass man Verantwortung trägt oder Verpflichtungen hat oder so, die Kindern eher nicht zukommen. Also sowas wie Lohnsteuer zum Beispiel. Oder
das ist ja,
an der Seite auch die Frage, wie lange noch bis zur Rente?
Genau. Je nachdem, manchmal sind Leute tatsächlich älter und rechnen da schon öfter mit. Okay. Und dann macht das auch vollkommen Sinn, mal zu gucken, okay, so lange dauert es gar nicht mehr. Also je mehr wir merken, wir bringen Zeit und ein Zeitgefühl zwischen uns und Traumazeit, desto mehr Abstand kriegen wir dazu. Und das ist an der Stelle gar nicht so blöd, wenn das auch mal erwachsene Anteile dann anspricht und mehr nach vorne holt, weil die dafür sorgen, dass sich alles so ein bisschen stabilisiert in dem Moment und eben nicht so sehr feststeckt in diesen emotionalen Sachen von früher.
Ja.
Und also wir üben mit unseren Kindern tatsächlich und das ist ganz schön schwierig. Also wir üben ganz viel, wie alt sind wir jetzt und dann wird an den Fingern und abgezählt, wie viele Jahre mehr das geworden sind seit damals. Und das können die ganz gut mittlerweile. Oder aber wir machen so Sachen wie einen Turm bauen aus so großen Duplo-Steinen zum Beispiel. Und dann wird für jedes Jahr, was jetzt noch vergangen ist seitdem, einfach ein Duplo-Stein oben drauf gesetzt. Und dann kann man sehen, okay, der Turm ist schon ganz schön hoch geworden. Und das ist doch schon ganz schön viel Zeit, was da vergangen ist.
Das bedeutet auch, dass ihr so eine gewisse innere Kommunikation vorher schon etabliert haben müsst mit den Kindern, ne?
Das ist gut, wenn man das regelmäßig übt, finde ich. Also seitdem wir Grounding auch mit den Jüngeren üben, geht es uns viel besser und wir kriegen uns viel, viel schneller wieder klar im Kopf, wenn irgendwas getriggert hat. Weil die selber auch wissen, okay, da war was, ich verstehe es vielleicht noch nicht ganz, aber irgendwie sind wir jetzt groß und irgendwie ist da Zeit vergangen.
Okay.
das ist ganz schön viel Arbeit und ist auch eher so eine Sache, die dann langfristig erarbeitet werden kann, dass die Kinder auch grundsätzlich in der Zeit orientiert sind und selber verstehen, okay, das, was ich jetzt habe, das ist ein Flashback. Mhm. Weil inzwischen sieht das alles ganz anders aus. Das ist nicht immer angenehm. Also zu sehen, okay, der Körper ist jetzt schon viel älter und so, aber es hilft trotzdem letztendlich mehr, wenn man das verinnerlicht hat, als wenn man sich so ganz davor verschließt.
Ja. Ja. Ja, ich merke das bei uns nur, dass wir so nicht, also wir funktionieren so irgendwie nicht. Also wir haben das irgendwie nie hingekriegt, Kinder ins direkt zu kontaktieren, ohne selber voll in so eine, also ja, voll in deren Erleben reinzurutschen.
Ja.
Also nicht alle Kinder sind irgendwie immer voll im Trauma. Manche sind einfach in so einem Alltag, also in so einem Kinderalltag. Und das ist sowas, wir wissen, das ist ein Flashback. Und unsere Strategie ist dann halt eher immer so gewesen, okay, Hauptsache wir kriegen uns einigermaßen. So, wenn wir das irgendwie hinkriegen, die Dinge, die uns für die Gegenwart stehen, also so Anker, ne? Ich glaube, die kommen dann später auch nochmal. So bei der Orientierung im Raum, das funktioniert
ja
für uns dann irgendwie so als, also als so eine Kette, ne? Die Dinge, die wir dann sehen, sind dann die Dinge, die uns daran erinnern, dass wir uns Fragen stellen können, wie die, die wir gerade geschildert haben.
Ja. Also oft ist es gut, wenn sich die Erwachsenenanteile orientieren und dann den Kindern helfen, falls die sich da irgendwie orientieren lassen. Es ist ja leider Gottes so, dass wie im Flugzeug mit diesen Sauerstoffmasken, also zuerst die Erwachsenen und die helfen dann den mitfliegenden Kindern. Es ist sehr viel einfacher, wenn die Erwachsenen sich erstmal orientiert haben. Und dann hat man die ganze Situation auch erstmal stabilisiert und um den Rest kann man sich dann so ein bisschen langfristiger kümmern und das beruhigen. Bloß oft muss es ja sein, dass man jetzt ziemlich schnell in der Situation wieder funktioniert.
Ja.
Deswegen sind es immer so automatisch bei uns die Erwachsenen, die einspringen und Orientierung üben und dann gucken, wie wir den Rest so ein bisschen langfristiger wieder hinkriegen.
Stichwort langfristiger Dinge hinkriegen. Ihr habt auf eurer Webseite eine Timeline beschrieben. Was hat's damit auf sich?
Also, das hilft ganz oft, dass man sich visuell vorstellt, okay, hier stehe ich und Trauma ist irgendwo ganz da hinten. Und da kann man sich so einen Zahlenstrahl vorstellen quasi, wenn man möchte, und den in so Einheiten einteilen und dann gucken, okay, wenn jetzt jeder Monat, also bei uns hat jeder Monat einen Meter, wie weit ist Traumazeit dann weg? Und da muss man schon ganz schön rechnen, um zu sehen, oh mein Gott, das sind ganz schöne viele Meter, die da Distanz sind. Wir haben uns das innen richtig eingerichtet. Also wir haben sowas wie einen Raum, wo eine große Uhr steht. Und da kann jeder sich quasi orientieren, wie spät ist es gerade und wann ist denn gerade jetzt eigentlich? Und zur Seite geht so ein langer Gang ab. Das ist so wie eine Bildergalerie eingerichtet von unserem Leben. Und also da stellen wir uns dann vor, da hängen Bilder bis ganz zurück an unsere Geburt. Das sind dann fast 400 Meter Gang, den man sich vorstellen kann. Und wenn wir uns überlegen, okay, die Erinnerung, die gerade getriggert wurde, wann war die eigentlich? Dann kann man gucken, okay, wie weit entfernt ist das auf diesem ewig langen Gang, dass das stattgefunden hat. Und also es gibt so eine süße Imaginationsübung von so einer hüpfenden Kiste, mit der man so Containment-Übung macht. Also so wie Tresorübung, bloß eben so eine Kiste. Und da kann man dann so die Erinnerung reinstecken erstmal, dann ist die auch gut verpackt. Und die hüpft ja. Und dann lassen wir die zurückhüpfen im Gang, quasi bis an die Stelle da hinten, wo das passiert ist. Und dann kann man quasi auch zusammen mit dem Kind, in das das vielleicht betrifft, gucken, oh, guck mal, so weit hinten ist es. Da hinten ist die Kiste. Und das verdeutlicht nochmal sehr extrem, dass das eine ganze lange Zeit weg ist. Und die Kiste bleibt dann auch da hinten. Dann hat man gleich so diese Tresorübung so ein bisschen mit reingenommen. Und das hat sich als eine Übung erwiesen, die wirklich, wirklich hilfreich ist. Gerade um auch den Kindern innen zu helfen.
Kann ich eine Zwischenfrage stellen?
Ja.
Wie geht ihr damit um, wenn es so eine, also wie geht ihr damit um, wenn dieser Entfernung so ein Schmerz einhergeht? Also man möchte ja in so einer Situation natürlich erstmal aus dem Flashback raus und aus den unangenehmen Gefühlen, die mit dem Trauma verbunden sind. Hm. Aber ich bin manchmal auch total traurig dann, wenn ich merke, wie lange das her ist. Und dann ist der Flashback zwar vorbei, aber ich fühle mich nicht besser. Oder irgendwie auch nicht funktional.
Das gehört dazu irgendwo, dass eine Traurigkeit mitkommt, wenn man merkt, also man weist einer bestimmten Erinnerung einen Platz zu, wo sie ein bisschen eingeordnet wird, in so eine Lebensgeschichte. Und das ist ein Ansatz von Integration von dieser Erinnerung. Und das kommt immer mit so einem Trauergefühl zusammen. Und Trauer ist schwierig. Das Wichtigste für uns ist dabei, dass wir zusammenbleiben und dass wir uns darüber austauschen. Also ich bin kein Spezialist da drin. Ich suche die ganze Zeit, also seit Jahren suche ich nach dem Rezept für Trost, weil wir uns so trostlos fühlen. Und das Rezept, was wir bisher gefunden haben, ist zusammenbleiben und uns Geschichten erzählen. Und uns erzählen, wie es uns damit geht. Also manchmal auch Geschichten von damals erzählen, die jetzt nicht direkt traumatisch sind, aber wo man so ein bisschen wehmütig ist und das einfach mit den anderen teilen. Und wenn man dabei gut zusammenbleibt und irgendwo Empathie füreinander findet, dann hilft das auch schon ein bisschen.
Was ist in der Situation, in der man irgendwie keine Zeit hat für beieinander sein und einander trösten?
Ich fürchte, es ist einfach so, dass man sich manchmal schnell um das Nötigste kümmern muss. Ja. Und das ist dann nach außen erstmal funktionieren und nach außen erstmal die vorne sind, quasi orientiert zu haben. Und alles andere braucht leider ganz schön viel Zeit. Also die ganz schnelle Intervention, die wir auch machen, ist, dass wir kurz ausrechnen, okay, wie lange ist es her? Und dafür erstmal wissen, welches Jahr haben wir überhaupt. Das ist eine Übung, die wir sehr lange erstmal üben mussten, um zu wissen, okay, wir haben 2020 schon und wir merken uns das auch. Und dann zurückzurechnen, okay, das, woran ich mich erinnere, das hat 1900 irgendwann stattgefunden. Manchmal reicht das schon zu merken, oh, das war 1900 und jetzt ist schon 2000. Da liegt ja doch einiges an Zeit dazwischen. Und manchmal ist es so, man ist gar nicht so gut beisammen, dass man das schnell ausgerechnet kriegt. Das sind dann wirklich die Momente, wo wir an den Fingern abzählen oder an so einer Kette, wo man vielleicht die Perlen abzählen kann, damit man was Visuelles hat, was einem hilft. Weil man kann beim Zählen so schnell den Faden verlieren, wenn man gerade nicht so gut dabei ist. Und dann einfach abzählen und gucken, okay, so lange ist es schon her. Also man kann auch sagen, ich fülle ein Glas und werf da irgendwelche Steinchen von einem ins andere Glas und guck, wie voll das wird oder so. Einfach solche Sachen, die einem helfen, das zu visualisieren. Also wir verwenden für die Kinder, die so ganz, ganz kritisch sind und nicht so richtig glauben können, dass Traumazeit wirklich vorbei ist, verwenden wir ein Freudetagebuch. Das schreiben wir sowieso. Das sind diese drei guten Dinge des Tages oder es dürfen auch mal mehr sein. Und jedes Mal, wenn der Tag ohne Trauma verlaufen ist, dann dürfen die Kinder sich einen Sticker aussuchen, den sie mit dazu kleben. Und gerade die Kinder, die dann dran zweifeln, passiert jetzt hier wirklich kein Trauma mehr? Ich erlebe das doch gerade so in diesem Flashback erleben. Mit denen können wir dann in dieses Tagebuch reingehen und gucken und zurückblättern. Da ist ein Sticker und da ist ein Sticker und überall sind Sticker. Und das ist ein Zeichen, dass alles okay war. Und können dadurch auch visuell sehen, dass das tatsächlich lange Zeit vergangen ist, seitdem das letzte Mal so was Schwieriges passiert ist. Und das hilft ungemein und es hilft auch sehr, dass da Sticker mit im Spiel sind. Die sind hier sehr beliebt.
Das waren jetzt Übungen, um sich Zeit zu vergegenwärtigen. Du hattest gesagt, dass in der zweiten Sparte sozusagen geht es um die Orientierung im Raum. Was kann man denn da so machen?
Also die allergrößte Standardübung, die es dazu gibt, ist dieses 5-4-3-2-1. Das heißt, man sucht sich 5 Dinge, die man sehen kann, 4 Dinge, die man tasten kann, 3 Dinge, die man hören kann, 2 Dinge, die man riechen kann und eine Sache, die man schmecken kann. Also es geht darum, ich spreche jeden Sinn an, so gut man das kann, und versuche den so ein bisschen zu aktivieren, damit man den Raum um sich herum wahrnehmen kann. Die Reihenfolge von den ganzen Sachen kann man, glaube ich, austauschen. Das ist nicht das Wichtigste daran. Ich vergesse ständig, wie viel oft ich jetzt was machen soll. Das Wichtige ist, dass man seine Sinne mit reinnimmt und wirklich verwendet, um zu schauen, was ist denn in dem Raum, in dem ich bin, was passiert hier gerade wirklich um mich rum und nicht, was ist dieses Flashback-Erleben innerlich, die Bilder, die da vielleicht kommen.
Kurze Notiz von mir dazu. Ich kenne das so, als dass man das macht, je nachdem, wie ausgeprägt das Gehirn auf die Verarbeitung ausgelegt ist. Also riechen hat man als erstes. Also man kommt auf die Welt und kann schon riechen und man kommt auf die Welt und man kann schon hören. Und diese beiden Sachen machen wir deshalb am häufigsten. Also wir fangen an mit Hören und dann Riechen und dann Tasten und dann, was man sehen kann und dann, was man schmecken kann. Einfach, das, ich weiß nicht, funktioniert irgendwie so für uns am besten.
Ja, jeder hat da auch so ein bisschen Vorlieben, mit welchen Sinnen man so am liebsten arbeitet und was einem so am nächsten liegt. Tatsache ist, über den Geruchssinn kommt man einfach am schnellsten dran, weil das im Gehirn so geschaltet ist, ja. Dass wenn man gerade wirr ist, dann ist Geruch das Ding, womit man schnell rankommt. Aber wir sind zum Beispiel ganz krasse Tastmenschen. Und das heißt, wenn wir einfach verschiedene Oberflächen anfassen und da so drüber streichen und so, dann finden wir ganz schnell wieder zu so einer Erdung.
Spannend.
Aber wir haben auch ätherische Öle oder solche Sachen, um da dran zu riechen. Und eine Gewürzmischung. Meine Güte, ich liebe indische Küche. Und wir haben alle Sachen einzeln da an Gewürzen, um uns selber unsere Curries und so zu mischen. Das heißt, das ist so eine Explosion von ganz krassen, sehr warmen Gerüchen, die man da haben kann. Und also das ist echt auch ein angenehmes Erleben.
Ja, es ist auch so ein bisschen, ich habe auch gerade gedacht, da hinzukommen, sich mit allen Sinnen einem Raum zu widmen, könnte irgendwie so ein Ding sein, oder? Also ich weiß, dass wir ein bisschen gebraucht haben, uns zu trauen, auch einfach Sachen anzufassen und an denen rumzuschnüffeln. Also so, ne? Dass das so ein Ding ist.
Also es ist echt so, dass wir, wenn wir wissen, wir brauchen das wirklich, dass wir auch aufstehen und uns durch den Raum bewegen und dann eben mit unseren Händen genau tasten. Also es ist wirklich wie bei Kindern, denen man sagt, guck dir das an und die greifen gleich danach. also so in etwa funktioniert es bei uns, dass wir auch dann uns versichern müssen, ist das wirklich da? Sehe ich das nur? Oder kann ich das auch spüren, dass das eine feste Unterlage ist, die ich irgendwie nicht nur wie so eine... Solche Flashbacks sind ja manchmal wie so Bilder, aber die haben keine Substanz. Mhm. Und dieses Tasten und Riechen und Hinhören und überhaupt, da ist was. Oder ich kann es beeinflussen, dass da ein Geräusch ist, weil ich vielleicht selber eins mache. Das sind so Sachen, die einen dann wirklich wieder im Raum erden und einem sagen, okay, das hier ist jetzt anders als dieser Flashback.
Ja.
Also ich habe eine Körpertherapeutin, mit der übe ich ganz viel im Raum rumgucken. Und ich nenne das jetzt immer die Leuchtturmübung, weil die besteht einfach nur daraus, dass man so quasi von rechts nach links wandert und von links wieder nach rechts und sich einfach den Raum anschaut. Und dabei so ein Selbstgespräch führt und sich sagt, okay, guck mal, das und das gibt's hier auch und ist ja alles ganz sicher hier. Und das finde ich manchmal fast wirksamer als so nur, oh Gott, ich muss 5 Sachen sehen oder so und danach gebe ich auf, weil das einem so das große Ganze vom Raum vermittelt. Also ich merke, das hat auch einen Grund, so eine Übung zu machen, wo man einfach nur guckt, ich will einfach nur den Raum im Blick haben und sehen, was hier jetzt gerade passiert.
Ja. Ja, wir haben so ein bisschen Schwierigkeiten bei diesen Zahlengeschichten immer. Runterzählen ist für uns eher schwierig. Deswegen
ja.
Stützen wir uns häufig einfach auf das, was wir wahrnehmen.
Ja.
Und ist auch für
ich finde das auch
herausfordernd, einfach nicht zu bewerten, was wir da sehen, sondern erstmal einfach nur wahrzunehmen, weil ich kann mich auf meine Bewertung in der Situation überhaupt nicht verlassen.
Ja.
Also.
Ja.
Es ist alles so bedrohlich gleichzeitig oder belastend oder bedrängend.
Das macht das Gehirn ja selbst, dass das alles durch den Filter des physiologischen Zustands betrachtet. Und wenn der Körper gerade in so einem Überlebenszustand ist, dann interpretiert er automatisch quasi. Das Gehirn ist quasi auf der Schiene schon und interpretiert solche Sachen dann automatisch in die Richtung. Deswegen machen, nicht weiter drüber nachdenken in gewisser Weise.
Ja, oder so ziehen lassen, ne? Also
ja.
Wenn für eine Sache waren diese ganzen Gruppen Aufeinanderhock-Geschichten zur Entspannung irgendwie immer gut, dass man halt, du sitzt halt da und übst halt, also selbst wenn du die Übung nicht so mitnimmst an sich, was man da macht, oder so, wir waren dann häufig damit beschäftigt zu kompensieren, dass 1000 Leute um uns rum waren und das viel zu viel war, das nicht zu bewerten. Also das haben wir dann viel üben können. Und heute erweist sich das als total guten Startpunkt. Also wir können, obwohl wir wissen, wenn wir uns jetzt auf eine Bewertung einlassen, ist das alles so durch die Traumabrille, aber wir kriegen das hin, die einfach da sein zu lassen, dass sie so ist, wie sie ist. Und das ist das ist sowas wie 2 Wahrheiten gibt. Die eine ist, dass wir das gerade so empfinden und so einordnen würden. Und die andere ist, dass wir das, was jetzt gerade ist, empfinden. Und dass es da ist und dass es uns Gegenwart vermittelt und Realität vermittelt und so.
Das ist ja immer dieses Tauziehen, dass man versucht, sich mehr in die Gegenwart zu ziehen, während man immer noch so halb in dem anderen drin feststeckt.
Ja.
Ja. Das braucht Übung und es wird auch irgendwann besser. Also früher habe ich viel, viel länger dafür gebraucht und mittlerweile ist das so ein automatischer Modus fast, dass ich denke, oh, ich gehe in Grounding-Modus und mache die Übungen, die für uns ganz gut funktionieren. Und dann ist da nicht mal mehr großes Nachdenken drüber da, sondern so ein automatisches, ich erde mich jetzt einfach wieder.
Ja.
Und das ist wie eine Bewegung, wenn man die innerlich quasi oft genug geübt hat, dann kennt man die irgendwie schon ein bisschen und dann wird es auch ein bisschen leichter.
Ja, ich habe inzwischen oft so einen Modus, in dem ich merke, dass ich über meine Ruhe, die ich in der Situation entwickeln kann, dann auch in Kinder beruhigt kriege. Also
Ja.
Das war lange nicht so, aber inzwischen ist das, ja, es ist nicht so, nur weil ich orientiert bin, ist das innen auch chillig.
Nee.
So ist es nicht, aber ich habe das Gefühl, dass es irgendwie leichter wird, da auch Ruhe reinzubringen und Orientierung reinzubringen, wenn ich ruhig bin. Also, dass sich innen manche einfach auch an mir orientieren und gar nicht so an dem, was wirklich außen passiert.
Ja, das kenne ich auch. Also, wenn wir einfach ruhig bleiben und atmen und innen vermitteln, es geht ja darum, dass Sicherheit vermittelt wird. Und wir nehmen die Sicherheit wahr, indem wir uns umgucken und außen wahrnehmen. Und innen ist es ganz oft, dass die Sicherheit wahrgenommen wird. Ist die Frontperson jetzt gerade total gestresst und denkt die, es wäre gefährlich? Und wenn wir dann ruhig bleiben, dann ist das Signal von Sicherheit, was innen wahrgenommen wird. Also gerade wenn wir mit Innenkindern orientieren, ist es so, dass es ganz gut ist, das in so ein kleines Spiel zu verpacken. Und die Kinder haben da auch ihre Lieblingsspiele inzwischen. Also das allerliebste Lieblingsspiel ist die Farbkastenübung. Also wir stellen uns solche Töpfe vor, wie in so einem Farbkasten von früher, wo dann Gelb und Orange und Rot und so der Reihe nach so Behälter sind. Und dann suchen die Kinder im Raum Sachen, alle Sachen, die gelb sind. Und dann stellt man sich vor, die macht man da in den kleinen Container, wo gelb drin ist. Und dann sucht man alles, was orange ist. Und bis man da durch alles durch ist, hat man sich ganz schön viel im Raum umgeschaut. Und also unsere Kinder arbeiten gern mit Farben, aber manchmal ist es auch so, dass welche zum Beispiel gern mit Zahlen arbeiten und einfach gerne zählen. Und dann ist es ganz nett, einfach so Sachen aus einer Kategorie zu sagen, okay, wie viele Fenster hat's hier oder wie viele Lampen sind an der Decke oder wie viele Steckdosen gibt's im Raum. Und dann auch wirklich hinzugehen und zum Teil den Raum zu untersuchen und zu sagen, habe ich jetzt wirklich jede Steckdose gezählt oder ist da irgendwo noch eine? Und das führt dazu, dass man sich sehr intensiv damit beschäftigt, was genau im ganzen Raum jetzt da ist. Also man kann auch so Sachen wie, ich sehe was, was du nicht siehst, mit den Innenkindern spielen, wenn die Trennung gut genug ist, dass die nicht sofort wissen, an was man gedacht hat. Und die quasi raten lassen. Und da muss man sich ja auch sehr umschauen im Raum und gucken, was ist denn hier vielleicht blau und rund oder so. Und sowas hilft auch. Also man kann das alles auch sehr spielerisch angehen und muss das nicht so furchtbar, furchtbar ernst machen. Das hilft auch innerlich, wenn man, also alles, was spielerisch ist, hilft, dass man so ein bisschen entspannt und diesen Weg zurückfindet aus dieser Aktivierung und wieder in so ein, okay, wo man spielt, da muss es sicher sein. Sonst könnte man ja hier nicht einfach Spiele spielen.
Mhm. Jetzt ist es oft so, dass in Räumen auch Trigger sind.
Mhm. Also das ist eine der großen Probleme, dass man manchmal funktioniert das mit dem Grounding nicht gut und mit der Orientierung im Raum, da wird man nicht ruhiger. Und das liegt schlicht daran, dass man diese Trigger im Raum sieht, aber vielleicht gar nicht so richtig wahrgenommen hat. Der erste Schritt ist dann immer, sich überhaupt bewusst zu werden, dass eine Sache ein Trigger ist. Sonst hat man da wenig Chancen. Man kann das dann immer versuchen abzudecken oder aus dem Raum zu bringen oder selber in einen anderen Raum gehen oder solche Sachen. Aber manchmal ist man ja in Situationen, wo das nicht so richtig geht. Und man kann da jetzt gerade nicht rausgehen. Und da kann man dann eine Übung machen, das nennt sich Diskrimination. Das ist erstmal nur der erste Schritt von so einer Diskriminationsübung. Das ist so ein bisschen wie diese Spiele, so Rätselspiele, die es früher in so Zeitschriften gab, wo man so zwei Bilder nebeneinander hat und dann die beiden Bilder vergleicht und die Unterschiede finden muss. Und das heißt, man guckt sich das an, was da triggert, und überlegt sich, an was erinnert mich das, und sucht sich dann immer raus, okay, aber das ist nicht dasselbe, weil da ist der Unterschied und das ist noch ein Unterschied. Und früher war es so und jetzt ist es so. Und kann es dann immer so einteilen in diese zwei Gruppen. Früher war es sowas, heute sieht es aber eigentlich ganz anders aus. Es ist nicht derselbe Gegenstand, es ist nicht dieselbe Person. Ja, vielleicht hat die eine ähnliche Haarfarbe, aber die hat einen total anderen Namen oder so. Und das so ein bisschen auseinanderzuziehen, dass man merkt, okay, es ist eine Ähnlichkeit da, aber es sind auch ganz viele Unterschiede da.
Ja, ich stelle mir das gut vor, besonders für Leute, die so Triggerfarben haben. Wir kennen jemanden, die triggert die Farbe Gelb. Ja. Und das ist so eine Alltagsfarbe. Dass ich eine Person, die das durchaus kennt, getriggert zu werden von Quatsch, ja, oder vielleicht auch nur von der, also manchmal habe ich das, dass ich mir Gedanken mache, wie könnte ein Raum aussehen, und dann ist in diesem Raum etwas, was mich an schwierige Dinge erinnert, und dann triggert schon die Vorstellung daran irgendwas Schwieriges bei mir. Aber sowas, was so ganz alltäglich ist, wie eine Farbe zum Beispiel oder eine Textur oder so, da stelle ich mir das total schwierig vor. Und vielleicht eine Möglichkeit, mit so einer Diskriminationsfantasie daran zu gehen. Das so ein bisschen einzuordnen auch.
Das kann man so recht gut in den Griff kriegen. Ich war selber ziemlich erstaunt darüber. Also es wirkt tatsächlich recht gut. Man muss das mal längere Zeit machen und man muss sich, damit es wirklich hält, auch manchmal länger Sachen aussetzen, wo man dann davor sitzt und sagt, das ist Gelb, aber es ist, ich sehe ganz genau, was es ist was total anderes. Das ist zwar auch Gelb, aber es ist was total anderes. Und irgendwie, die Lösung ist wirklich da drin, dass man noch genauer schaut, damit man genau sehen kann, dass es was anderes ist.
Ist das nicht auch irgendwie so eine Art, als würde man sich trainieren oder desensibilisieren?
Das ist eine Form von Desensibilisierung. Wenn man quasi, also diese Diskriminationsübung geht weiter, wo man dann wirklich sich hinsetzt und sich der Sache aussetzt, wenn man das so vollständig machen möchte. Das sollte man aber mit einer Therapeutin vorbereiten und in einem kontrollierten Rahmen machen. Die Kurzversion ist, dass man es einfach nur auseinanderpuzzelt und sagt, früher so, heute so. Ich schaue genau hin, es ist nicht so wie früher. Und in so einer Art Exposition kann man das auch vollkommen wegkriegen oder sehr, sehr reduzieren, dass man da überhaupt drauf reagiert. Das ist aber ein bisschen eine andere Geschichte, die nicht mehr so richtig ins Grounding dazugehört, weil das schon eine Nummer schwieriger ist.
Ja. Okay, aber gut, dass wir da einmal eine Grenze haben, ne?
Das geht alles fließend ineinander über, thematisch irgendwo. Also das gehört so viele Themen dazu, wie man sich stabil kriegt. Da ist man schnell bei anderen Übungen schon wieder.
Okay. Wie kriegt man das denn hin, dass Innenkinder sich an diesen Übungen beteiligen? Die spielen ja dann doch eine sehr große Rolle.
Also bei uns ist es oft so, dass es die Kinder sind, die gerade in irgendwas Emotionalem festhängen und die Erwachsenen eher geflutet werden davon. Und das Ganze wird nicht gelöst davon, wenn nur die Erwachsenen vorne eine Grounding-Übung machen. Dadurch ist das ja beim Kind noch nicht angekommen und das hat sich auch nicht beruhigt und das weiß auch nicht, dass es okay ist. Das heißt, man muss eigentlich, wenn man eine Diss hat, an der Stelle schauen, kann ich das Kind, kann ich irgendwie die Aufmerksamkeit erregen, das ansprechen und bitten, zum Beispiel mit rauszugucken und mitzugucken, was gerade los ist, mitzurechnen, wenn man irgendwie Jahreszahlen ausrechnen möchte oder sowas, und das immer mit einzubinden. das kann sein, dass es schwierig ist, die Aufmerksamkeit zu kriegen. Und dann ist es gut, wenn man weiß, über welche Sinne die Kinder gut reagieren. Also wir benutzen zum Beispiel bestimmte Klänge, die es früher gar nie gab, die so ein bisschen märchenhaft klingen. Und das ist so ein Aha-Moment, wo die Kinder denken, huch, das habe ich ja noch nie gehört oder das ist ja ein ganz neues Geräusch. Und dann so ein bisschen rauskommen aus dieser Schleife, in der die gerade drin sind und wieder eine Aufmerksamkeit nach außen kriegen, um zu sehen, okay, das war ja nur ein Flashback, es passiert gerade was ganz anderes, jemand spielt gerade so schöne Musik für mich. Mhm. Wir sind ja sehr, sehr tastorientiert und auch da gibt es so eine Übung, wo man quasi das Kind dann bittet, fühl mal in die linke Hand rein und dann kann man vorsichtig die linke Hand halten und dann merkt das Kind, oh, ich bin hier gar nicht ganz alleine, sondern da ist so ein spürbares Halten. Und auch da hat man dann wieder über die Sinne so ein bisschen einen Kontakt gekriegt, mit dem man dann weiterarbeiten kann und dann solche Orientierungsspiele machen und immer gucken, nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die Kinder orientiert zu haben. Es ist auch wichtig, dass man die Kinder darauf hinweist, dass man nach außen gucken muss. Weil es gibt ja Systeme, die haben so eine ganz große innere Welt, wo alles Mögliche passieren kann und so. Und wenn man denen nur sagt, ja, guck dich mal um, dann gucken die sich innen um. Und innen ist es nicht immer sicher, sondern da gibt es manchmal Systeme, wo Täter sogar Sachen eingerichtet haben oder so. Und da kann es ganz gefährlich sein, sich da umzugucken. Deswegen ist es an der Stelle auch immer wichtig zu sagen, wir müssen durch die Körperaugen gucken, nach draußen, was gerade mit dem Körper passiert quasi. Und das ist ein sicheres Erleben.
Und wie kriegt ihr das hin, dass sie dann auch wieder weggeht? Also, wenn ich mir das anhöre, so, versuch mal, dass dein Kind rauskommt oder eins davon, dann denke ich so, nein.
Wir holen die nicht nach vorne, dass es einen Switch gibt oder so, sondern wir üben ganz viel Co-Bewusstsein und Kooperation, dass man zusammenarbeitet und die das mitkriegen oder zumindest irgendwo innen so einen Bildschirm haben oder so, wo sie das sehen können. Sonst wird es ein Theater geben mit Rumswitchen und überhaupt. Und das hilft ja der Stabilisierung eigentlich nicht so.
Ja, das heißt aber auch, dass die Reorientierung dann, also auf diese Art schon eher, auch da muss man wieder was können, oder? Also so ein bisschen auf jeden Fall Kontakt haben schon mal zu Kinderins und so diese halben oder diese gemeinsame Präsenz oder so auf jeden Fall irgendwie handeln können.
Also es wird besser irgendwann. Man fängt immer irgendwo klein an und man fühlt sich am Anfang immer ein bisschen blöd dabei. Weil man spricht dann so in sich rein und erzählt, wie es aussieht und lädt ein und macht irgendwas über den Sinn, guck mal da, kannst du das fühlen oder so. Aber es ist nicht unbedingt so, dass man da jetzt sofort eine Reaktion kriegt drauf oder so. Den Mörder Erfolg hat am Anfang damit. Die Kinder merken das aber, dass es was ist, was hilft und reagieren dann irgendwann auch schneller da drauf. Und dann spielt sich das so ein bisschen ein, dass klar ist, okay, das ist wieder dieser Klang, das war dieses komische Instrument und das ist was, was heute ist, das heißt, das ist alles okay. Mhm. Und dann kommt man schon manchmal durch mit Sachen, ohne dass man einen extrem gute Verbindung nach innen haben muss. Mhm. Also manchmal reicht es, man hört den Klang und der kommt irgendwo auch innen an und dann weiß das Kind irgendwann, okay, Klang war, es ist eigentlich alles okay. Mhm.
Klingt ja nach einem guten Ziel.
Es ist alles eine Übungssache. da stecken bei uns jetzt 10 Jahre Übung dahinter. Das ist manchmal, muss man das dazu sagen, weil die Leute sonst denken irgendwie, sie könnten überhaupt nichts oder so. Aber es macht ganz arg Sinn, das auch so gezielt zu üben. Gerade Grounding ganz gezielt zu üben, weil das so fundamental wichtig ist und weil man das eigentlich ständig braucht. Ja. Und also eins dieser ganz, ganz klassischen Basissachen, die man wirklich gut als Team einüben kann und dann bis in die Ewigkeit profitiert davon.
Ich habe gerade das Bedürfnis auch zu sagen, dass was, selbst wenn man das so wie wir nicht hinkriegt, dann Kinder ins irgendwie mit ranzukriegen, macht man das nicht falsch. Also es war irgendwie so ein Learning, das wir brauchten, um zu merken, dass wir Therapie nicht falsch machen, nur weil wir das nicht hinkriegen, in alles und immer irgendwie bis ganz in die tiefste Ecke hinzukriegen, ist es vorbei.
Ja.
Das ist was, was wir irgendwie in der, also wir brauchen da ganz konkret Anleitungen in der Traumatherapie. Das ist wir müssen immer so ein bisschen einteilen in, bei welchen Übungen brauchen wir Unterstützung und bei welchen Sachen muss eine andere Person unser Gegenwartsanker sein, um so einen Blick zu behalten, sind wir noch da oder nicht und welche Sachen können wir alleine machen. Und die Dinge, die wir alleine machen können, beinhalten irgendwie immer, dass wir funktional bleiben und dass wir so äußere Sicherheit aufrechterhalten können. Und das ist, wir haben irgendwie erst so ganz lange in der Traumatherapie verstanden, wie wichtig das auch ist als Beitrag. Es ist halt nicht das, es ist keine Arbeit am Ziel der Traumatherapie, aber es ist so ein Beitrag, der total wichtig dafür ist.
Also. Es ist ja so, solche Übungen sind immer Standards, die irgendwie in den Raum gestellt werden, als es wäre ideal, wenn man das so machen könnte. Und dann stehen alle davor und sagen, okay, mal gucken, wie nah ich an diesen Standard rankomme. Weil wirklich erfüllen ist vielleicht nicht ganz realistisch. Also da kommt es immer auf die einzelne Person und auf das einzelne System an, was überhaupt geht von diesen Standardaufgaben. Für manche geht es alles einfach überhaupt nicht. Die finden dann einen anderen Weg. Ja. Ich finde es immer ganz wichtig, dass man da kreativ rangeht und nicht irgendwie so verklemmt denkt, das muss jetzt genau so sein, weil in dem Lehrbuch steht, es müsste genau so sein. Es geht ja um einen selber und man selber muss sich da den Weg finden. Also kein Lehrbuch ist gut genug, dass es so individuell beschreiben könnte, was jeder Einzelne da braucht.
Im dritten Teilbereich der Grounding-Übung steht der Körper im Mittelpunkt, was ja wirklich ein heikles Thema ist, da der Körper häufig immer eigentlich Ziel und Ort der Traumatisierung ist. Was kann man da machen? Oder was ist erstmal überhaupt wichtig, wenn man sich damit auseinandersetzt, was man da tun kann?
Also wichtig ist es vor allen Dingen, dass man sich selbst mal fragt und bewusst wird, nehme ich meinen Körper normalerweise überhaupt wahr? Oder habe ich da eigentlich chronisch überhaupt kein Körpergefühl? Also wenn chronisch kein Bewusstsein dafür da ist, dass man einen Körper hat, dass man in seinem Körper drin ist, dann muss man da ein bisschen anders rangehen. Wenn man da gleich solche Grounding-Übungen für den Körper machen würde, würde das einen total überfordern, weil da ganz normal Sachen hochkommen, die einen triggern könnten. Und das wirkt wieder nicht als Grounding, sondern wirft einen irgendwo wieder zurück in das, wo man eh schon war. Das heißt, zuerst müsste man schauen, wenn ich chronisch dissoziativ bin für meine Körperwahrnehmung, dass man das anders angeht. Es wäre da ganz wichtig zu verstehen, dass man durch so einen normalen Ablauf von Regulierung durchgeht, wenn man Kontakt zum Körper aufnimmt. Das heißt, man spürt in dem Fall nicht, dass man ruhig und gelassen ist oder so, sondern dass der Körper eigentlich schon in der Stressreaktion drinnen ist. Und wenn man das nicht weiß und nicht weiß, wie sich das anfühlt normalerweise, dann kann einen das ziemlich erschrecken. Also ganz oft ist es so, dass man in so einem Shutdown-Zustand ist und es ist sowieso alles kalt, alles erstarrt. Man fühlt sich eher beschämt durch alles, was man hat und kommt auch mit den Gedanken alles gar nicht so richtig hinterher. Und manchmal ist auch Übelkeit dabei, dass einem einfach ziemlich schlecht ist. Und das liegt daran, dass der Körper in so einem Zustand ist, wo sich das einfach so anfühlt. Aber genau dieses, ich fühle mich eigentlich taub, aber ich fühle jetzt, dass ich taub bin, ist sowas, was auch an Trauma erinnern kann, weil wir oft in genau so einem Zustand gelandet sind. Und das kann natürlich triggern. Das heißt, man müsste wissen, das ist vollkommen normal, dass sich das gerade ziemlich ungemütlich anfühlt, was ich da wahrnehme. Da muss man so ein bisschen durch. Am anderen Ende wird's einfacher. Man geht das alles aber nur in kleinen Schritten an, sonst wäre es gleich zu viel. Was passiert, wenn man aus dem so ein bisschen in die Regulation reinkommt, ist, dass man plötzlich ganz viel Angst kriegt oder das Gefühl hat, ich muss jetzt hier rauslaufen, ich halte es hier nicht aus, der Atem wird schnell, man hat überall nervöse Energie in den Armen und Beinen und also fühlt sich genauso furchtbar an, bloß das ist genau das Entgegengesetzte. Plötzlich ist man nicht mehr taub, sondern das spielt alles verrückt irgendwo.
Das klingt aber nicht nach irgendwas, was ich haben will. Das klingt nicht nach einer Übung, nach einer Geschichte, die ich machen will.
Deswegen, das Problem ist, man kommt in die Ruhe nur rein, wenn man sich so weit reguliert hat, dass man da ankommen kann. Und bis man da ist, ist das erstmal ziemlich unangenehm.
Also du sagst jetzt gerade, wer sich nicht spürt, soll sich spüren und was er dann spürt, ist scheiße, aber mach mal weiter.
Tatsache, es läuft so, aber es läuft ein bisschen sanfter. Weil man das normalerweise in ganz, ganz, ganz kleinen Schritten macht. Wenn man wirklich chronisch keine Gefühl für den Körper hat, würde man das in den allerkleinstmöglichen Schritten ausprobieren, so ein bisschen spüren, okay, das war das Gefühl von Regulation. Regulation ist, wenn ich plötzlich aus dem Tauben ins, oh Gott, ich habe hier Angst, ist schon eine Form von Regulation. Damit ist man schon einen Schritt weiter raus aus der Dissoziation. Man ist schon in Hyperarousal gelandet. Juhu! Da muss man durch und am anderen Ende ist aber eine Beruhigung und eine Entspannung, die viele Leute geben auf, weil sie merken, okay, sobald ich mich irgendwie mit dem Körper beschäftige, ist hier die Hölle los. Man macht ganz, ganz, ganz kleine Schritte. Und ich würde jedem sagen, der in der Klinik ist oder so, und es wird verlangt, dass man da große Körperachtsamkeit macht. Aber wenn man selber weiß, ich reagiere da so drauf, dann wäre es besser, einfach die Übungen nicht mitzumachen. Weil die Übungen, die man da so beigebracht kriegt, die sind erstmal zu groß. Also man würde anfangen mit, ich drücke mal auf meinen großen Zeh und guck mal, ob ich das spüren kann. So klein sind die Übungen quasi, die man da machen würde. Das heißt, all diese größeren Grounding-Übungen, die man besprechen kann, sind für Leute, die Körperwahrnehmung haben und damit irgendwie ein bisschen zurechtkommen. Oder für später, wenn man sich da erstmal rausgearbeitet hat und sich erarbeitet hat, dass man eine Körperwahrnehmung haben kann und dass sie sich sicher anfühlen kann. Weil auch dieses Hyperarousing, dass man da gesund reinkommt, wenn man sich reguliert, kann ein Trigger sein. Ja. Weil das Körpergefühl kennt man ja auch von früher. Mhm. Das heißt, es braucht ganz, ganz viel Vorsicht, um sich da ranzutasten, an den Körper ranzutasten, nur ganz kurz mal zu probieren, wie ist es, wenn ich eine Hand in die andere nehme und die so aneinander reibe, kann ich das spüren? So ganz, ganz, ganz kleine Aufgaben und auch nur für ganz, ganz kurze Zeit. Gerade so, dass man merkt, okay, ich kriege mich noch irgendwie beisammen und drifte da nicht in irgendwas ab. Und dann baut man eine Toleranz auf dafür. Deswegen finde ich super wichtig zu sagen, macht nicht einfach Körpergrounding-Übungen, wenn ihr überhaupt noch gar kein Körpergefühl habt. Das wäre eine maßlose Überforderung. Also, Körperorientierung heißt, dass man versucht, so ein Gefühl aufzubauen, dass man selbst in seinem Körper drinnen ist. Und das braucht man auch, um ein gutes Grounding hinzukriegen, weil man ja mit dem Körper in dem Raum drinnen steckt. Und es reicht nicht so richtig, sich nur im Raum zu orientieren. Das ist eine gute Sache. Aber es wäre gut, wenn man auch spüren könnte, dass man selber in dem Raum ist. Und dass man deswegen sicher ist, weil der Raum sicher ist. Das hat man ja vorher schon abgecheckt. Das heißt, irgendwie kann man versuchen, vorsichtig oder manche auch ein bisschen vehementer, wenn das besser zu spüren ist, einen Kontakt aufzubauen mit dem Körper, den man hat. Und das macht man am besten, indem man irgendwo anfängt, wo es gerade nicht so triggert. Also viele wissen genau, welche Körperteile das sind, die irgendwie gerade schwierig sind. Und die lässt man einfach mal aus. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum man da jetzt drauf gucken müsste. Ich fange gerne mit den Füßen an, weil ich merke, bei mir verschwinden die Beine als allererstes, wenn ich gestresst bin. Also ob Trigger oder einfach nur so normaler Alltagsstress, in den ich reingelaufen bin, plötzlich sind die Beine weg aus der Wahrnehmung. Das heißt also, als erstes stampfe ich immer gerne mal auf. Dann habe ich so einen Kontakt mit dem Boden gekriegt. Dann weiß ich, okay, da war der Boden und da irgendwo ist auch mein Fuß. Und habe schon so ein bisschen mehr Orientierung, wo sich mein Körper jetzt gerade im Verhältnis zum Raum befindet. Das hilft so auch so ein bisschen, um aus so einem Flashback-Dings rauszukommen, dass man einfach auch mal so ein Geräusch hat von Aufstampfen, was das Ganze so ein bisschen unterbricht.
Ja, man macht eine Aktivität auch, ne?
Also ja, man führt selbst herbei letztendlich auch, okay, hier ist jetzt gerade was passiert. Ich selbst kann dafür sorgen, dass ich mich hier besser spüre. Das hilft schon sehr gegen diesen Kontrollverlust, der oft dabei ist, wenn da plötzlich die Beine weg sind und was dann?
Ja.
Also ich mache sehr, sehr gerne Übungen mit den Füßen, weil ich merke, wenn ich die Füße auf den Boden kriege wieder, dann habe ich schon, also das Allermeiste geschafft eigentlich. Das ist das, was so schnell verloren geht, bei mir zumindest. Also ich würde empfehlen, da anzufangen, wo man merkt, okay, das sind Sachen, Körperteile, die öfter Kontakt haben mit dem Raum und die mir schnell verloren gehen, aber man kann die auch gut wieder zurückholen. Also so Hände, Füße, solche Sachen sind eigentlich ganz gut. Also ich setze mich dann auch hin und massiere mir einfach die Füße oder lege so die Füße aneinander, so nicht im Schneidersitz, sondern so mit den Fußsohlen aneinander und halte es dann mit den Händen fest. Und dann habe ich schon die Kontaktpunkte, das Fuß an Fuß und Hand an Fuß, dass ich so ein bisschen eine Ahnung kriege, okay, hier ist mein Körper gerade im Raum. Und also Schuhe ausziehen ist immer so ein Ding. Das ist ganz gut. Dann spürt man den Boden besser. Man kann auch über so verschiedene Unterlagen laufen, dass man so mal guckt, wie fühlt sich der Teppich an oder so. Und diesen Kontakt wieder langsam aufrecht kriegt.
Ich hätte die Frage früher stellen müssen, merke ich gerade. Sie ist erst jetzt aufgetaucht. Wie habt ihr gemerkt oder wie hast du gemerkt, dass deine Füße verschwinden oder deine Beine?
Weil die nicht in der Wahrnehmung sind, überhaupt nicht, und ich das Gefühl habe zu schweben.
Achso, du hast so ein Schwebegefühl und dann meine Beine sind weg.
Die Beine sind weg, weil ich den Kontakt zum Boden überhaupt nicht mehr richtig wahrnehmen kann. Also wenn ich merke, ich kann so mit dem Fuß über den Boden rutschen und spüre das gar nicht so richtig, dann wäre das schon so ein Anzeichen, dass ich da mal was machen könnte.
Okay, das heißt, also du scannst dich dann irgendwie auch regelmäßig, ob das so zu fühlen ist, oder wartest du auf das Schwebegefühl oder fällt dir das dann auf?
Ich weiß mittlerweile recht gut, wann ich gestresst bin und wann ich jetzt gerade ein bisschen entspannter bin. Und wenn ich gestresst bin, fange ich fast automatisch an, mehr Aufmerksamkeit darauf zu legen, spüre ich mich noch und wo spüre ich mich gerade okay. Das ist erlernt, das habe ich viel geübt, einfach zu sagen, okay, Stress, in einer Stresssituation muss ich mehr auf meine Füße achten.
Weil wir haben das ein bisschen so gemacht, weil wir das nicht hinkriegen, dass wir sind auf Barfußschuhe umgestiegen, die Sohle so viel dünner und man kriegt eine deutlichere Rückmeldung, ist der Boden hart oder weich oder sind da Höhlen oder so, ne? Und das ist so, da der Untergrund, über den wir laufen, häufig sehr unterschiedlich ist, kriegen wir darüber, hier ist ein neues Gefühl, hier ist ein neues Gefühl. Das drängt sich halt so auf von außen. Es funktioniert für uns ein bisschen besser, weil wir ansonsten irgendwie immer nur diese, ich sag mal, Folgengefühle oder diese Kompensation merken. Und dann ist es ja irgendwie, also ist es für uns irgendwie schon immer ein bisschen zu spät im Gefühl. Also
ja.
Es hat mich irgendwann so genervt, dass ich irgendwie immer erst gemerkt habe, okay, irgendwie fühle ich mich so dunstig, so komisch, schweberig halt. Ich bin wo depersonalisiert. Also ich hatte dann irgendwie gedacht, es muss doch irgendwie möglich sein, mich auch so im Alltag irgendwie dazu zu bringen, mich häufiger mal unterschiedlich wahrzunehmen oder überhaupt wahrzunehmen. Weil ich bin eine von den Kandidaten, die, ich würde Stein und Bein schwören, ich hätte keinen Körper, wenn ich diese Punkte halt nicht hätte. Also dieses, wir haben diese Schuhe, wir haben relativ harte Möbel, ein hartes Bett, also so Dinge, die für andere Leute eher unangenehm sind. Aber für mich ist das alles eher so, dass ich dann überhaupt was wahrnehmen kann und überhaupt eine Rückmeldung dazu kriege, wo ich bin. Also jetzt unabhängig von meinem Stressgrad, es wird halt schlimmer, wenn ich gestresst bin oder noch schlimmer im Flashback.
Ja. Ich finde solche Barfußschuhe total toll, weil die einen wirklich auch geerdet halten und die Aufmerksamkeit da so ein bisschen erhalten, die sonst sehr, sehr schnell weg ist. Also ich muss mit meinen Schuhen auch gucken, was für Sohlen ich da drin habe. Und also im Moment habe ich so Barfuß-Frottee-Sohlen drin, die auch so ein bisschen rau sind und die helfen also ähnlich, aber nicht so gut, als wenn man jetzt so einen Barfußschuh hätte. Also ich finde es immer ganz hilfreich, wenn man versucht, seine Füße zu spüren und seine Beine zu spüren, dass man das so mit einem inneren Bild verbindet. Und wir haben früher schon Qigong gemacht und machen jetzt ziemlich viel Yoga. Und da gibt es eigentlich in jeder von diesen Sachen gibt es irgendwo so eine stehende Pose. Also beim Qigong habe ich das als Stehen wie eine Kiefer gelernt. Und in Yoga ist das diese Bergpose, wo man einfach nur fest steht. Aber ich habe das lange nicht verstanden, wie das funktionieren soll, dass man sich dann da geerdet fühlt, weil ich habe dann meine Füße nicht mehr gespürt. Und irgendwann hat man mir erklärt, okay, denk einfach 70% von deinem Gewicht nach unten. Also dass 70% vom Gewicht in den Beinen sind. Und der Rest ist dann so die Baumkrone quasi oder nur noch die Bergspitze. Aber so dieses Massive ist nach unten gedacht. Und das hat mir dann tatsächlich geholfen, weil ich dachte, oh, okay, da unten, da trägt es ja das ganze Gewicht. Und das ist auch spürbarer geworden, so mit dieser Vorstellung. Ich verlage einfach das Gewicht, was ich jetzt gerade oben in meinem Kopf habe, wo alles Mögliche vor sich geht, schiebe ich immer weiter runter und runter, damit es so eine stabilen Berg unten gibt. Und dann hat es auch gewirkt, dass ich dachte, okay, jetzt stehe ich hier auch sicher.
Cool.
Also manchmal hilft es da, mit Bildern zu arbeiten, um da einen besseren Kontakt zu kriegen.
Ich finde das ehrlich gesagt, glaube ich, sowieso der Trick von diesen Praktiken, oder? Also gerade beim Qigong oder Yoga, dass sie alle so eine lustigen Namen haben. Das ist ja, glaube ich, der Trick, dass man sich irgendwie währenddessen immer vorstellen kann, was man da eigentlich gerade treibt. Und dann kann man da so positive Assoziationen zu haben. Die helfen das mindestens, sich darauf einzulassen, was man da macht.
Also gerade wenn man so ein bisschen auf Kriegsfuß steht mit seinem Körper, ist das ganz gut, sich den Körper in so einem Bild mitzudenken. Dann kann man zwar die Körperwahrnehmung haben, aber man stellt sich nicht auch gleichzeitig noch seinen Körper vor, was das vielleicht verstärken könnte, dass man da ein ungutes Gefühl mit hätte vielleicht, sondern kann sich so ein bisschen an dem Bild festhalten. Und ich finde das sehr hilfreich.
Ihr hattet in eurem Artikel so ein witziges Bild. Da ist eine Person zu sehen mit so roten Punkten zu Inhale und blauen Punkten zu Exhale. Was hat's damit auf sich?
Eigentlich ist das eine bildliche Erklärung davon, wie diese Bergpose im Yoga eigentlich funktioniert. Also man stellt sich so ein bisschen vor, man hat da so, man atmet auf der Vorderseite vom Körper ein und auf der Rückseite vom Körper atmet man aus. Und dann kann man sich vorstellen, okay, so an den Hüftknochen vielleicht, da sind so zwei Leuchten und die leuchten so quasi nach vorne und nach oben. Und als nächstes kann man sich vorstellen, so in der Mitte vom Brustkorb, da wo so die Lungen sind, da zieht man es auch nach oben ein bisschen von der Haltung her und atmet ein. Und so dieser Scheitelpunkt oben am Kopf, so ein Stückchen hinten, der bewegt sich auch nach oben und streckt sich so ein bisschen. Und immer wenn man einatmet, kippt man so die Hüften so einmal die Leuchtstrahler nach vorne und an den Lungen oben zieht's hoch und den Kopf oben zieht's hoch. Und zum Ausatmen auf der Rückseite lässt man dann einfach die Schultern runterfallen und denkt sich, das Steißbein verlängert nach unten, das zieht auch nach unten und die Füße, die geben auch ihre Kraft nach unten ab und ziehen ganz stark nach unten. Und dann kann man über diese Punkte eine Verbindung schaffen, dass man sich vorstellt, okay, beim Einatmen von unten geht die Energie hoch an den Punkten, an den Punkten, an den Punkten. Und zum Ausatmen geht's auf der Rückseite wieder runter und entspannt dabei immer die Schultern. Das hat einen extrem guten beruhigenden Effekt und denkt sich nochmal die Füße noch fester nach unten gedrückt. Und so kann man einfach stehen und sich über diese Punkte verbinden und verbindet dabei gleichzeitig auch die Körperwahrnehmung. Also es ist ein schöner Nebeneffekt, dass man da so ein Gefühl für den ganzen Körper am Stück kriegt, ohne dass es so aufdringlich wäre. Ja. Und ich finde oft diese Bodyscans, wenn die gemacht werden, die sind sehr ausführlich und sehr anstrengend für mich. Und da ist das Potenzial viel höher, dass da irgendwas blöd triggert. Wenn ich aber so diese Bergpose mache und mir nur diese Punkte aussuche, nach oben zum Einatmen, nach unten Erden zum Ausatmen, dann habe ich so einen Flow drin, der für mich viel stabiler wirkt.
Ja, es klingt für mich so ein bisschen nach diesen Übungen, wo man fühlt, wo man Kontakt hat überall. Und ich stelle es mir gerade irgendwie, also auch, ich glaube, für mich wäre das auch leichter gewesen, als erstes mal eine Übung zu haben, wo ich nur fühlen muss, wie meine Füße Kontakt mit dem Boden haben. Mhm. Und nicht im Liegen, Schulterblatt links, rechts, Kopf, Hals, Rücken.
Und im Liegen noch?
Ja. So. Ja.
Das kann man später irgendwann machen, wenn man da so ein bisschen sicherer ist und man kann immer auch Sachen auslassen. Also im Moment übe ich ganz oft sitzen auf meinem Bürostuhl oder in meinem neuen Sessel und gucke dann, aha, Füße, die haben Kontakt, da unten ist der Teppich, der fühlt sich ganz schön fusselig an und okay, da hat mein Bein jetzt so ein bisschen Kontakt zu dem Sessel und dann gehe ich nur so hoch am Bein, wie das nicht triggert, um zu gucken, wo ich den Kontakt habe. Und dann kann ich wieder gucken, ah, hier bin ich angelehnt und da liegen meine Arme auf den Armlehnen drauf. Und das ist so ein hoher Sessel, da kann man sich auch anlehnen. Das heißt, mein Kopf hat da auch irgendwie Kontakt. Und lass einfach alles aus, was blöd ist. Und von allem anderen mache ich mir ganz, ganz bewusst, aha, das kann ich spüren. Und ziehe dann wieder die Verbindung, ich spüre das, weil das ist mein Sessel. Und der Sessel steht in meinem Zimmer. Und dann habe ich wieder einen Kontakt zum Raum geschaffen dadurch. Nicht nur, okay, ich kann meinen Körper an den Stellen wahrnehmen, sondern diese Stellen sind auch alle innerhalb von dem Raum. Und der Raum ist der, den habe ich mir vorhin schon angeschaut, der ist sicher. Also ist der Körper in dem Raum sicher. Und irgendwo ist es so, man kann das sich im Kopf erzählen und das wirkt nicht so gut, wie wenn man es mit dem Körper spürt.
Ja.
Also wenn man die Körperwahrnehmung dann irgendwann wirklich so weit hat, dass man da einigermaßen das wahrnehmen kann, hat man viel größere Chancen, sich wirklich auch sicher zu fühlen. Mhm. Also es ist eine Menge Arbeit, da hinzukommen, aber das lohnt sich richtig.
Das ist auch irgendwie so ein bisschen, ist auch ein interessante Wortschöpf oder ist ein interessantes Wörterding, ne, sich sicher zu fühlen.
Also, mhm. Ja.
Es ist irgendwie, als würde, wenn man sich sicher fühlt, also wenn man seinen Körper sicher fühlt, weil man ihn fühlen kann,
mhm,
würde das so einen gewissen Schutzfaktor bedeuten oder so einen bestimmten Aspekt der Dissoziation gegenübersetzen, mhm, sich sicher zu fühlen. Also im Sinne von geschützt.
Das ist auch ein ganz großer Faktor bei Körperflashbacks. Also je mehr ich mich wahrnehme, wie ich wirklich gerade im Raum bin und was jetzt gerade passiert, desto weniger hat der Körper ein Wiedererleben von früher. Das,
wo es
man
wichtig
ist,
war, so dissoziiert zu sein.
Ja, und wo man auch einfach kein Körpergefühl hatte. Und also jedes Körpergefühl, was geerdet ist im Hier und Jetzt, ist eben nicht das Körpergefühl von damals.
Hm.
Wenn man so chronisch dissoziiert bleibt, dann ist es so, dass man anfälliger ist für solche Körperflashbacks, weil man eben diese Orientierung im Körper nicht richtig hinkriegt und dem kaum was entgegenzusetzen hat.
Ja. Ja, man bewegt sich halt quasi die ganze Zeit, als wäre man noch mitten im Trauma.
Ja.
Also wo soll denn da der Unterschied sein, ja.
Also es lohnt sich sehr, diesen steinigen Weg zu gehen, eine gute Körperwahrnehmung aufzubauen. Am besten, also wir haben eine Körpertherapeutin, das ist Gold wert. Ich hätte nie gedacht, wie viel das wert ist. Aber das macht so schnell solche Unterschiede, dass ich das auch von den Kosten her am Ende ganz arg lohnt.
Theresa, wir sind jetzt am Ende unserer Zeit. Diese drei Abschnitte. Ich würde euch gerne in einer weiteren Episode von Was helfen könnte, näher zu der Körpertherapie befragen. Und auch zur Organisation von Grounding Skills. Entsprechend würde ich vorschlagen, wir hören uns dann nochmal.
Sehr gerne.